Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Im Berliner Zoo wird an diesem Wochenende gefeiert. Heute vor genau 175 Jahren wurde der Zoo nämlich eröffnet. Und zur Feier des Jubiläums werden morgen dann auch noch die Öffnungszeiten um 175 Minuten verlängert. Eine Minute für jedes Jahr. Ich bin schon gespannt, ob dann im nächsten Jahr 176 Minuten länger geöffnet ist. Vor Ort kann man sich dann jedenfalls morgen Abend bis ungefähr 9:30 informieren. Man kann sich die Tiere natürlich anschauen, aber man kann sich auch über die wechselvolle Geschichte des Zoos informieren. Auch die düsteren Kapitel aus der Kolonial- und Nazizeit werden dabei beleuchtet. Anja Nehls mit einem kleinen Vorgeschmack auf 175 Jahre Berliner Zoo.
Die Pandas sind zurzeit die Stars im Berliner Zoo. Jeden Tag versammelt sich vor ihrem Gehege eine Menschentraube und diskutiert, ob die schwarz-weiße Panda-Dame Meng Meng nun schwanger ist oder nicht. Und ob es mit dem Panda-Nachwuchs vielleicht doch noch klappt. Pünktlich zum 175. Geburtstag des Berliner Zoos. Dem ältesten Zoo in Deutschland und dem einzigen, der hierzulande Pandas hält, ergänzt Zoodirektor Andreas Knierim.
Die haben einfach was, ja. Pandas sind schon Tiere, die ja Bären sind und trotzdem irgendwie uns einnehmen, ja. Und wenn man sie anschaut, dann, also ich gehe ja manchmal abends hier auch entlang und sehe da noch beide hier und dann ist man schon fasziniert.
Die Pandas sind eine Leihgabe der chinesischen Regierung für zunächst 15 Jahre. Insgesamt fast 20.000 Tiere leben auf dem Gelände zwischen dem Bahnhof Zoo und dem Tiergarten mitten in der westlichen Berliner City. Mit 1.400 Arten ist der Berliner Zoo der artenreichste der Welt und mit 3,5 Millionen Besuchern pro Jahr einer der bestbesuchten. Viele Besucher sind Stammgäste.
Ja, wir haben so eine Jahreskarte gekauft.
Dieses Jahr sind wir das vierte Mal da.
Ich frische hier meine Kindheitserinnerung auf. Und da waren wir jeden Sonntag im Zoo. Und es ist sehr schön.
Wir hatten gerade ein schönes Erlebnis. Die Elefanten haben gebadet und das war sehr schön.
In den 40er Jahren des 19. Jahrhunderts überzeugte der Zoologieprofessor Martin Lichtenstein zusammen mit seinen Mitstreitern Alexander von Humboldt und Peter Linné den preußischen König, einen Teil seines Jagdreviers außerhalb der Stadt als Areal für den neuen Zoo zu stiften. Vor 175 Jahren war ein Zoo die einzige Möglichkeit, Tiere aus anderen Ländern zu sehen, ohne dorthin reisen zu müssen. Und obwohl heutzutage jeder Mensch jedes Tier in den Medien in Großaufnahme sehen kann, besitzt ein Zoo immer noch Anziehungskraft, sagt Andreas Knierim.
Früher war tatsächlich die Faszination für das einzelne Individuum wichtig, für das Tier, die Kreatur, das Fremde. Und das hat sich heute deutlich geändert. Wir haben heute weitestgehend bedrohte Tierarten, selbstverständlich immer von Menschen bedroht. Die Natur bedroht sich eigentlich nie selber. Und was wir verstärken wollen, ist eben, dass die Menschen mit noch mehr naturwissenschaftlichem Engagement zu uns kommen. Also, dass wir immer weiter abrücken von dem, ich gehe nur mal in den Zoo, weil ich meine Freizeit dort verbringen will, hin zu, ich gehe aktiv in den Zoo, weil mich das interessiert und weil ich in Natur verbunden bin und weil ich ein Stück weit mehr helfen möchte.
Der Zoo habe auch einen Bildungsauftrag, so Knierim. Ein Tierpfleger steht deshalb gerade mit einem Mikrofon in der Hand mitten im Wolfsgehege.
Ich bin hier nicht der Alpha-Rüde oder Chef, ich bin außerhalb Ihres Systems. Das ist auch ganz okay so, denn ansonsten müsste ich die Rangordnungskämpfe jeden Tag mitmachen. Und ja, dazu habe ich einfach nicht das Gebiss.
Die Wölfe wurden bereits hier im Zoo geboren. Damals, Ende des 19. Jahrhunderts, waren die meisten Tiere in den Zoos Geschenke fremder Herrscher, stammten aus den Kolonien oder wurden von Tierhändlern erworben, die auf sogenannten Tierfangexpeditionen, vor allem Afrika, als Selbstbedienungsladen begriffen. Die Transporte in europäische Zoos waren für die Tiere eine Qual, viele verendeten noch vor der Ankunft. Anfang des 20. Jahrhunderts zeigte der Zoo in sogenannten Völkerschauen sogar Menschen, zum Beispiel afrikanische Naturvölker, die wie Tiere begafft wurden. Nur 90 Tiere überlebten dann die Bombenangriffe des Zweiten Weltkriegs. Danach übernahm Katharina Heinroth als Direktorin den Zoo und überzeugte die britischen Besatzer, dass er erhalten werden müsse. Zunächst baute man für die überlebenden Tiere in den leeren Gehegen Kohlsalat und Mohrrüben an. Die Berliner schenkten dem Zoo ihre Haustiere, unter anderem Papageien. Brenzlig wurde es während der Berlin-Blockade 1948-49, erinnerte sich Katharina Heinroth.
Es gab kein Heu und kein Stroh, denn das konnte man mit der Luftbrücke nicht darüber bringen. Das war ein Spuk. Da haben wir, Gott sei Dank, kam mir der Gedanke, das Falllaub zu sammeln im Herbst. Und es gab einen herrlichen Herbst, wie man ihn selten hat. Ganz trockenes Laub haben wir fuderweise eingefahren.
Nach dem Krieg kamen nach und nach wieder neue Tiere in den Zoo im Berliner Westen. Im Im Ostteil der geteilten Stadt Berlin entstand der Tierpark, fünfmal so groß wie der Zoo. Im Zoo stieg die Zahl der Besucher beinahe kontinuierlich jedes Jahr, auch nach der Wiedervereinigung. Absoluter Publikumsliebling wurde schließlich der im Dezember 2006 geborene kleine Eisbär Knut, erzählt der damalige Zoodirektor Bernhard Blaschkewitz. Als er das erste Mal im Freigehege präsentiert wurde, kamen Fernsehteams aus der ganzen Welt und tausende Berliner.
Hier kommt Knut!
Muss da ins Herz aufgehen, wenn man so einen kleinen Bären aufwachsen sieht. Dass die Mutter ihn nicht angenommen hat und dass sich gut entwickelt hat, war er dann natürlich schon was ganz Besonderes. Dennoch ist es für mich also unverständlich gewesen, in welchem Ausmaß also die Öffentlichkeit auf den Bären reagiert hat. Es war unwahrscheinlich.
Knut starb mit 4 Jahren an einer Infektion. Vielleicht gibt es nun mit kleinen Pandas bald neue Stars im Berliner Zoo. Wichtiger sind Zoodirektor Knierim allerdings gute, tiergerechte Lebensbedingungen für alle Tiere. Er hat die Zahl der Tiere reduziert und will ihnen mehr Platz bieten. Das Raubtierhaus wird deshalb gerade neu gebaut. Ein neues Nashornhaus steht auf der Wunschliste. Außerdem eine bessere Unterkunft für die Primaten und die Elefanten.